Die Sonne ging langsam unter. Es wurde immer schwieriger, den Weg zu finden oder ihn noch beizubehalten, die Richtung zu finden, denn der Weg führte weit weg nach Mesopotamien. Bekannt auch als Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris gelegen. Also stell dir vor, heute würde jemand vom heutigen Israel quer durch Jordanien und Syrien in Richtung des heutigen Irak reisen. Der Rücken schmerzte, die Füße auch. Aber noch viel schlimmer war irgendwie das Heimweh. Der Aufbruch war kurzfristig und schnell nötig geworden. Es blieb keine Zeit für lange Abschiede. Einzig ein kurzes Gespräch mit Mutter und Vater war zustande gekommen. Alle anderen blieben ohne ein Wort und ohne Trost zurück. Aber noch viel schwerer als diese Sehnsucht, dieses Heimweh, das, was ihn bedrückte, das waren seine schweren Gedanken. Würde er Vater und Mutter jemals wiedersehen? Was war mit seinem Bruder? Und da war sie wieder, diese schreckliche Angst, was geschehen würde, wenn die beiden wieder aufeinandertreffen würden. Und dann, gleichzeitig mit diesem Gedanken, kam wieder das schlechte Gewissen. Was habe ich nur getan? War es richtig, auf Mutter zu hören? Ich hätte ja Nein sagen können. Ich hätte es ja ablehnen können. Ich bin schuldig, ich habe es so gewollt. Und dennoch, wie konnte ich das meinem Bruder alles antun und vor allen Dingen meinem Vater? Was hat es mir gebracht und was nützt es mir nun? Jetzt laufe ich hier einsam und verlassen durch die Gegend, bin irgendwo im Nirgendwo und muss auch noch aufpassen, dass ich meinen Weg finde und mich nicht verlaufe. Es war schon ein starkes Stück gewesen, ein richtig starkes Stück, was er da mit seinem Bruder Esau und mit seinem Vater gemacht hat. Wie er sich den Segen seines Vaters Isaak abgeluchst hat mit einem perfekten Schauspiel und unter entscheidender Mitwirkung seiner Frau Mama, der Rebekka. Nun war er auf dem Weg zu seinem Onkel Laban und auf der Flucht vor seinem Bruder Esau, der sich wirklich ernsthaft entschlossen hatte, ihn zu töten, sobald der Vater gestorben war. Was wird der Onkel sagen, wenn er ihm diese Geschichte erzählen wird? Wird er ihn überhaupt wirklich bei sich aufnehmen? Und was, wenn er dort bei seinem Onkel keine Frau findet, die ihm gefällt? Das war auch so ein bisschen der Plan. Ja, dann gehst du dahin, dann holst du deine Frau, die du heiraten kannst. Aber was ist, wenn ihm da keine gefällt? Aber noch viel schwieriger und viel wichtiger ist eigentlich die Frage, was hat Gott, der Herr, eigentlich zu all dem zu sagen? Was sagt Gott? Immerhin, das war eine richtig fette, große Lüge gewesen. Mit voller Absicht. Geplant. Und von der Frau Mama als Unterstützerin entscheidend mitgetragen. Wird Gott mir zürnen? Wird er sich von mir abwenden oder wird er mir verzeihen? Was soll nur aus mir werden? So oder ähnlich mögen die Gedanken des Jakob gewesen sein, als er so Muttersehen allein durch die Einöde zog. Und er befand sich ungefähr so auf halber Strecke, so zwischen Jerusalem und dem Westjordanland, wenn du es heute so einordnen willst. Also so richtig weit weg von zu Hause war er eigentlich noch nicht gekommen und er hatte noch einen weiten Weg vor sich. Und während er so diese dunklen Gedanken so in seinem Herzen bewegt haben mag, ging die Sonne unter und es wurde Nacht. An dem Ort, an dem er sich in diesem Moment befand, gab es nichts. Gar nichts, wo er sich ein bequemes Nachtlager hätte bereiten können. Und es blieb ihm nichts anderes übrig, als sich irgendwo einen Stein zu suchen, der dazu passte, wo man so seinen Kopf drauflegen konnte und was er gerade noch so im Dunkeln finden konnte. Und ich stelle mir das wirklich nicht sehr angenehm vor, auf so einem harten Stein so an meinem Kopfende zu liegen. Aber immerhin, es gelang ihm wohl, einzuschlafen. Denn es wird berichtet, dass er einen Traum hatte. Dieser Traum ist allerdings weltberühmt geworden, wenn du es nachlesen willst, 1. Mose Kapitel 28. Da ist diese Geschichte im Wort Gottes aufgeschrieben worden und wird auch gerne mit der Überschrift Jakob sieht die Himmelsleiter eingeleitet oder überschrieben. Diese Leiter, die war laut dem Text auf der Erde aufgestellt. Das heißt, sie berührte den Erdboden, wirklich, bildlich. Und die Spitze am oberen Ende berührte den Himmel. Jakob konnte sehen, dass auf dieser Leiter Engel herauf- und herabstiegen. Engel steigen die Leiter herunter und wieder herauf, auf die Erde. Also wenn du das nicht wusstest, ich wusste es auch vorher nicht, bevor ich diese Predigt vorbereitet habe, im gesamten Wort Gottes wird an 300 Stellen über Engel berichtet. 300. Und über deren Wirken. Wir malen uns Engel ja oft so kleine Bübchen mit lockigen Haaren, ein bisschen speckig und Flügeln aus. Aber dieses Bild entspricht nicht den wirklichen Darstellungen der Bibel. Also die einzigen Engel, die wirklich Flügel haben, das sind die Cherubim. Und die sind immer da, wo die direkte Gegenwart Gottes ist. Vor dem Allerheiligsten oder über der Bundeslade oder als Adam und Eva aus dem Paradies rausgeschmissen haben, da haben die sich davor aufgebaut. Ich sage dir Leute, wenn du die triffst, dann weißt du, Gott ist nicht weit und das sind seine Bodyguards. Aber im Übrigen werden Engel meistens als männliche Personen beschrieben, die Botschaften übermitteln, wie zum Beispiel bei der Maria. Hey Maria, du wirst schwanger werden, du wirst von Gottes Geist ein Kind bekommen. Oder in Schlachten, so wie bei Josua. Bist du für uns oder bist du gegen uns? Und sie erscheinen oft unvermittelt und plötzlich und sind genauso schnell unvermittelt und plötzlich wieder fort, wie zum Beispiel am leeren Grab Jesu. Jedenfalls stand über dieser Leiter ganz oben im Himmel dann noch der Herr. Und er sprach mit Jakob. Vielleicht hätte Jakob nun erwartet, dass der Herr ihn hart rannimmt. Dass er ihm schwere Vorwürfe macht. Ihm eine Strafe erteilt. Oder am schlimmsten ihn von seiner Liebe trennt. Aber genau das alles geschah nicht. Stattdessen segnete Gott den Jakob. Er sprach ihm, das Land, auf dem er nachts hier zur Ruhe sich gelegt hatte, da wo er lag, das versprach er ihm und er verhieß seinen Nachkommen, dass sie wie Staub auf der Erde sein würden und in alle Himmelsrichtungen, also auf der ganzen Welt, verbreitet leben würden. Und durch Jakob und dieses Volk und dessen Nachkommen würden alle anderen Geschlechter der Welt, also alle Menschen, zu allen Zeiten gesegnet werden. Doch nicht nur das versprach ihm der Herr. Er setzte noch einen obendrauf und sagte, Jakob, ich werde dich überall hin begleiten. Wo du auch hingehen wirst, ich werde dich beschützen. Ich werde für dich sorgen und ich werde auch dafür sorgen, dass du in dieses Land zurückkommen wirst und werde dich dorthin begleiten, bis alles geschehen ist, was ich sage. Was für eine Verheißung, oder? Was für ein Versprechen. Keine Spur von Vorwurf, Ungnade. Ich möchte es reine Liebe nennen. Also wenn das stimmt mit dem Segen, der durch Jakob und durch sein Nachkommen auf alle Völker und alle Geschlechter dieser Welt Auswirkungen hat, dann müsste sich das doch auch in unserem Leben auswirken, oder? Und es gibt auch so ein paar Personen, die da vielleicht zu diesen Segensbringern gehören. Vielleicht wusstest du schon, aber für mich war es jetzt nicht ganz so geläufig. Aber Levi Strauss hat die Jeans erfunden und du läufst hier fast immer in deinem Leben mit Jeans rum und der ist Sohn jüdischer Eltern. Oder mal ein Schriftsteller, Literatur, Heinrich Heine, Düsseldorfer, Sohn jüdischer Eltern. Und Albert Einstein, ich glaube, das weiß jedes Kind, war auch Jude. Aber auch mal ganz praktisch gedacht, wie würde denn Gott auf dieser Welt seinen Segen wirken lassen? Und ich denke da nochmal so an diese Himmelsleiter und die Engel, die rauf und runter steigen. Und nochmal, oft gesagt, aber alle Formulierungen, die wir so in der Bibel finden, die sind nicht rein zufällig da. Die haben da einen besonderen Grund. Engel steigen herauf und wieder runter. Und das war nicht zufällig dort, nämlich es steht da, die Leiter steht auf der Erde. Sie berührt den Erdboden. Also Engel steigen auf den Erdboden herab. Und wahrscheinlich haben sie was zu erledigen. Und wieder hinauf in den Himmel. Ich glaube nicht, dass sie das so einfach gemacht haben ohne Aufgaben, ohne Dienste und so zur Freizeitbeschäftigung oder zum Sport oder so. Das bedeutet für mich nichts anderes, als dass der Herr hier auf Erden durch seine Engel wirkt. Durch seine Boten. Ich mache dir mal ein Beispiel. Es gab mal einen ganz lebensgefährlichen Augenblick in meinem Leben. Stell dir vor, ich fahre mit so einem Fahrrad 70er-Jahre-Style Rennrad und diese Rennräder hatten diese Pedalen, da war oben so ein Bügel drauf, da musstest du rein mit den Füßen, damit du dann nicht nur treten, sondern auch ziehen konntest. Beweg mich so auf so eine Kreuzung zu, Fahrrad war auch noch geliehen. Ja, und guckst du nach links, denkst du, oh gut, okay, der ist noch weit genug weg, guckst du rechts, der ist auch weit genug weg. Und in dem Moment rolle ich auch noch weiter, lass so schön rollen und in dem Moment, wo ich wieder antreten will, sehe ich, der LKW ist gar nicht so weit weg, sondern der ist schon praktisch da, wo ich praktisch hier in der Mitte von der Spur schon bin und der muss mich gleich im nächsten Augenblick eigentlich überfahren, frontal. Und im letzten Augenblick macht er irgendwie so eine Bewegung nach links. Ich kann mich so ein bisschen von dem LKW irgendwie wegdrücken. Der Vorderrad des LKWs, das rechte Vorderrad des LKWs fährt über mein Vorderrad. Ich bin irgendwie aus diesen Dingern raus, aus diesen Pedalen. Ich weiß nicht wie. Ich drücke mich irgendwie ab und falle nach hinten. Ich falle nicht auf den Kopf, ich falle nicht mit dem ganzen Fahrrad um. Ich stürze nur nach hinten und habe ein bisschen die Ellbogen aufgestoßen. Irgendwie, sage ich bewusst mehrfach irgendwie, denn ich weiß nicht genau wie. Und für mich ist das irgendwie ganz klar. Kein Glück und kein Zufall, da haben Engel gewirkt. Ich glaube das. Ich hatte nicht meinen Helm auf. Aber mal zurück zum Jakob und seinem Traum. Mitten irgendwo im Nirgendwo. Als nämlich der Jakob aus seinem Schlaf erwachte, da sprach er zu sich selbst, fürwahr. Der Herr ist an dieser Stätte und ich habe es nicht erkannt. Und er schauerte in Ehrfurcht und sagte, dies ist nichts anderes als das Haus Gottes. Und dies die Pforte des Himmels. Das hebräische Wort für erkannt, das wird auch für innewerden, gewahrwerden oder bemerkt benutzt. Oder bemerken. Und ich habe mir natürlich Gedanken gemacht bei der Vorbereitung, wie das wohl zu verstehen ist und welche Bedeutung diese Textstelle für mich und für mein Leben haben könnte. Und ich habe mal irgendwo gelesen, wenn du was nicht richtig verstehst, dann liest das deinen Kindern vor. Das ist eine ganz einfache Methode, die werden dir sagen, was da drin steht. Okay, habe ich gesagt, getan. Ne? Meine beiden Söhne hier, 8 und 10, einer ist heute hier, habe ich das vorgelesen und was haben sie mir geantwortet? Ja, da wo der Jakob geschlafen ist, ist das Haus Gottes und der Jakob hat das vorher nicht bemerkt. Okay, dachte ich, so weit war ich auch schon. Naja, aber dann kam mir eine spannende Frage in den Sinn und ich habe gefragt, ob denn nur eurer Meinung nach, sagte ich, an diesem einen Ort, wo Jakob geschlafen hat, das Haus Gottes sei. Und beide haben sofort gesagt, mit null Zögern, mit einem deutlichen Nein, nein, doch nicht nur da. Der Herrgott, der hat schließlich, der ist allmächtig, der ist allgegenwärtig. Das ist doch komisch, wenn der nur an einem einzigen Ort da irgendwo in der Wüste, mitten im Nirgendwo, sein Haus hätte. Der Schöpfer des Universums an einem einzigen Ort, nur irgendwo in der einsamen Wüste, das wäre Quatsch. Und ich habe mich dann in meiner Annahme bestätigt gefühlt, als wir das im Hauskreis auch so besprochen haben und die Teilnehmer habe ich gefragt und sofort kam das Gleiche. Nein, nein, das kann nicht sein. Das Haus Gottes ist nicht nur an diesem einen Ort, wo Jakob geschlafen hat. Das Haus Gottes ist sicher nicht auf diesen einen Ort in der Wüste beschränkt. Und wir haben uns gefragt, wo denn in unserem Leben diese Orte sind, wo das Haus Gottes ist. Wo seine Gegenwart ist, die uns wie den Jakob ehrfürchtig erschauern lässt und die wir bisher nicht erkannt oder bemerkt haben. Ich habe da zwei Orte im Kopf in meinem Leben. Ich war einmal in Südafrika, das war wirklich ein düsteres, finsteres Tal. Da war kein Strom, kein Licht und es war auch kein Geräusch. Keine Menschen, es war einfach nichts zu hören. Es war absolute Stille und Einsamkeit. Könnte sein, aber noch viel schlimmer war das eigentlich in der JVA in Wuppertal. Und nicht, was du jetzt denkst. Nicht, was du jetzt denkst. Ich war da nur kurz und nur zu Besuch. Ja? Aber stell dir mal einen Raum vor, da macht einer hinter dir die Tür zu und auf der Rückseite von dieser Tür ist kein Griff. Das Fenster besteht nicht aus Glas, sondern aus Glasbausteinen und du kannst nicht mal den blauen Himmel sehen. Du kannst nichts hören, du hörst nichts und du siehst nichts. Da möchte ich nicht länger als 10 Minuten sein. Aber heute würde ich sagen, auch an so einem Ort, wo noch nicht mal ein echtes Klo vorhanden ist, sondern nur ein Loch im Boden, damit du das Porzellan nicht kaputt machen kannst und dich damit verletzen kannst, ja, auch da kann das Haus Gottes sein. Mitten in der JVA Wuppertal, im Knast. Jeder Ort der Welt kann das Haus Gottes sein, wo die Himmelsleiter bis zum Erdboden reicht und die Engel Gottes rauf und runter steigen und ihren Dienst tun. Und so ist dann eigentlich die nächste Frage, müssen wir doch eigentlich nur noch die Orte in unserem Leben finden, die ein Haus Gottes sind und wo du es bis heute oder ich nicht bemerkt hast, oder? Vielleicht sind das die Orte in deinem Leben, in denen es dunkel, einsam und öde ist. In denen es nichts gibt. Keine Menschen, keine Geräusche, kein Leben, keine Liebe. Vielleicht der einsame Wald, in dem du mit deinem Hund spazieren gehst oder in dem du jeden Tag joggen gehst. Wie ist das mit dem verlassenen Bauernhof oder der alten Fabrik an der Autobahn, wo du deinen Kindern verboten hast zu spielen? Sollte dort ein Haus Gottes sein? Und du hast es nur bis heute nicht gewusst? Du hast es einfach noch nicht bemerkt, weil du gar nicht damit gerechnet oder danach gesucht oder danach geforscht hast. Und mal ganz ehrlich, warum sollen es eigentlich nur die stillen und die ruhigen Orte sein, die einsamen, wo wir nicht mit der Gegenwart Gottes rechnen? Was wäre denn mit dem belebtesten Fleck in der Stadt, den du dir nur vorstellen kannst? Der wäre ein Haus Gottes. Also meinetwegen der Hauptbahnhof und das Bahnhofsviertel um die Ecke, dein Aldi. Das Fußballstadion mitten unter 50.000 gröhlenden Fans. Oder bei einem Konzert, ist das ausgeschlossen, nur weil du, weil ich es bisher nicht bemerkt habe? Besonders interessant finde ich, wie der Jakob mit dieser Erkenntnis umgegangen ist. Und dieses gottesfürchtige Schauern, was ihn ergriffen hat in diesem Augenblick. Er hat etwas getan. Hat etwas getan und das ist eigentlich der Punkt, den ich heute machen möchte. Er hat etwas ganz Besonderes getan und dafür möchte ich nochmal mit dir zusammen ab Vers 16 lesen. Ja, und zur Info, ich habe diesen Text ein bisschen zusammengebastelt, so aus dem Luther und aus der Elberfelder mit dem direkten Urtext und ein bisschen übersetzt noch mit den ergänzenden Bedeutung der Worte. Und da steht dann nun, als nun Jakob von seinem Schlaf erwachte, sprach er, fürwahr. Der Herr ist an dieser Stätte und ich habe es nicht erkannt. Und er erschauerte in Ehrfurcht und sagte, dies ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh auf am Morgen und nahm den Stein, den er an sein Kopfende gelegt hat und stellte ihn auf als Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze. Und er gab dieser Stätte den Namen Bethel. Im Anfang jedoch war Luz der Name der Stadt. Und in Vers 22 kommt dann weiter, und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes sein. Es war also offensichtlich mitten in der Nacht, als Jakob von seinem Schlaf erwacht und von seinem Traum, denn als er sich bewusst wurde, dass er sich im Haus Gottes und an der Pforte des Himmels befand, ist er ja nicht sofort aufgestanden. Erst im nächsten Satz heißt es, am nächsten Morgen, früh am Morgen, stand er auf. Ich kann mir vorstellen, dass er nach diesem Traum von der Himmelsleiter, den Worten, die er vom Herrn geschenkt bekommen hatte, den Rest der Nacht noch ziemlich erschüttert war. Ich glaube nicht, dass der weiter eingeschlafen ist. Immerhin heißt es ja, dass er auch vor Ehrfurcht erschauert. Also ich glaube, der war schon ziemlich aufgewühlt und ich denke, dieser Traum, den hat er in seinem Herzen bewegt. Ja, und sich vorgestellt, was das ganz konkret für ihn in seiner Zukunft bedeuten würde. Und er hat sich auch Gedanken darüber gemacht, was nun als nächstes zu tun sei. Also was genau hat Jakob als nächstes getan? Er hat einen Gedenkstein errichtet und diesen Stein gesalbt. Er hat diesen Stein dem Herrn geweiht, indem er es so ausgedrückt hat, dieser Stein soll ein Haus Gottes werden. Und er hat noch etwas ganz, ganz Entscheidendes getan. Was mir ganz wichtig ist heute. Er hat dem Ort, der früher diesen kanaanitischen Namen Luz hatte, dem hat er einen neuen Namen gegeben. Luz heißt bedeutungslos, ohne Bedeutung. Jakob hingegen, Jakob gab diesem Ort den neuen Namen Bethel. Und das hat im Hebräischen die Bedeutung Haus Gottes. Bethel heißt Haus Gottes. Ist dir das bewusst? Dass Gottes Gegenwart an Orten und Plätzen in deinem Leben vorhanden ist, von denen du es bisher weder wusstest noch gemerkt hast und nach denen du auch gar nicht gesucht haben magst. Stell dir Orte in deinem Leben vor, von denen du es am wenigsten erwarten würdest, dass dort das Haus Gottes ist und die Pforte zum Himmel. An welche Orte denkst du da? Welche Umgebung aus deinem Leben kommen dir da in den Sinn? Dein Zuhause? Dein Auto? Dein Büro? Die Tiefgarage im Einkaufszentrum nach Ladenschluss? Stell dir vor, dass du noch heute Nachmittag oder Sonntag früh oder Montag diesem Ort, wie auch immer der jetzt noch heißen mag, meinetwegen Werkstatt, Garten, Supermarkt, Fußballplatz, Kreuzung, Bett, Stuhl, Buch, einen neuen Namen geben wirst. Einen neuen Namen geben wirst. Dieser Ort wird ab jetzt Bethel heißen. Haus Gottes. Wenn Jakob einen Stein, auf dem er in der Nacht seinen Kopf niedergelegt hatte, zu einem Bethel weihen konnte, so kannst du jeden anderen Gegenstand und jeden beliebigen Ort in deinem Leben, das Flugzeug nach Teneriffa und das Hotelzimmer in der Schweiz, zu einem Haus Gottes weihen. Einem Ort, an dem Erde und Himmel sich berühren. Einem Ort, an dem die Himmelsleiter den Erdboden berührt und die Engel hinauf und herabsteigen, um ihre Arbeit zu erledigen. Und Gottes Segen wird an diesen Plätzen wirksam werden. Du kannst Orten mit bedeutungslosen Namen die größte Bedeutung der Welt beimessen. Bethel, Haus Gottes. Aber den allerersten Ort, das möchte ich dir noch mitgeben, den du in deinem Leben zu einem Bethel machen solltest. Das sollte dein Herz sein. Du solltest Jesus Christus vor dieser Tür, die von außen keinen Riegel hat, nicht wie in der JVA von innen, die hat von außen keinen Riegel. Jesus kann nicht alleine reinkommen. Der steht vor deiner Herzenstür und wartet darauf, hereingelassen zu werden. Dem solltest du öffnen. Da solltest du ein Bethel aus deinem Herzen machen. Ohne dein Herz zu einem Haus Gottes gemacht zu haben, bist du für die Ewigkeit in Gemeinschaft mit dem Herrn verloren. Nur durch das Kreuz Jesu und zur Vergebung deiner Schuld und durch deine Umkehr zum Herrn ist dir der Weg zum ewigen Leben eröffnet. Dann ist er frei. Nur dann kannst du in Freiheit von deiner gesamten Schuld vor Gott bestehen. Denn der Herr will es dir ja nachsehen, so wie dem Jakob, dem er auch alle seine Verfehlungen nachgesehen hat. Lass uns zusammen beten. Ich bitte euch aufzustehen dabei. Großer Gott, lieber Vater im Himmel, wie oft sind wir blind? Wir wissen gar nichts. Wir sehen auch nichts. Wir bemerken einfach nichts. Wir sehen nicht, wir merken nicht, dass du vor einer Tür stehst und hereingelassen werden willst. Du siehst nicht, dass wir ganz nah an der Himmelsleiter sein können, an der Pforte zum Himmel. Dass du auf dieser Welt wirken möchtest durch deine Boten, durch deine Engel. Dass es überall auf der Welt Pforten zum Himmel geben kann und dass wir Orten, die bedeutungslos sind, die nicht mal einen Namen haben, Bedeutung geben können, Herr. Wir wissen es oft nicht, aber du bist überall, Herr. Und hilf uns einfach dafür, offen zu sein und es immer wieder zu tun, Herr. Überall Häuser Gottes zu weihen, Bethels zu weihen, Herr, weil du diese Gegenwart gerne uns schenkst, weil du diese Beziehung zu uns haben möchtest, weil du für uns da sein willst und weil du uns segnen willst und weil wir diesen Segen der Welt geben können. Wir danken dir für alles. Im Namen Jesu. Amen.